Heute möchte ich mit euch ins Gespräch kommen über ein Thema, das heikel ist. Aber das uns alle betrifft. Frage, wie leicht oder wie schwer fällt es dir, jemanden zu vergeben? Überleg mal, wann war das letzte Mal, dass jemand zu dir gekommen ist und um Verzeihung gebeten hat? Und wie hast du dann reagiert? Wir beten im Vater unser. Vergib uns unsere Schuld. Das ist erstmal eine Bitte an Gott. Und dann, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dort im zweiten Teil wird selbstverständlich vorausgesetzt, ich vergebe. Es ist die Frage, bete ich das nur oder mache ich es denn auch wirklich? Als Predigtext habe ich heute rausgesucht, Matthäus 18. Da kommt Petrus zu Jesus und fragt ihn, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er mir Unrecht tut? Ist 7-mal denn nicht genug? Nein, antwortete Jesus, nicht nur 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Also, wie oft sollst du vergeben? Wer rechnet schnell nach? Das ist keine Rechenaufgabe. Jesus sagt, dein Herz als Christ sollte so groß sein, dass du unendlich oft vergibst. Diese Liebe, die zeichnet uns Christen aus. Das ist eine Symbolzahl und meint unendlich oft. Mann, oh Mann, was für ein Anspruch. Da frage ich mich, ja Mensch Jesus, wie kriege ich das hin? Ja, wie mache ich das denn? Das ist echt viel verlangt. Wieso habe ich dieses Thema für heute ausgesucht? Wir leben in der Corona-Zeit eine Zeit voller Rechthaberei. Zu jedem Thema gibt es zig Experten und möchtegerne Experten. Und in dieser Corona-Zeit ist so viel kaputt gegangen an gegenseitigem Vertrauen und Respekt. So viele Vorwürfe gegenseitig, wenn einer anders denkt. Ich habe von mehreren Gemeinden gehört, die erleben gerade Gemeindespaltung wegen der Impffrage. Impfen ja oder nein? Also echt unglaublich. Da wird eine wirklich nebensächliche Frage aufgebauscht zu so etwas, dass wir einander nicht mehr stehen lassen können. Die wird hochstilisiert zu einem Kriterium, ich gehöre zur Gemeinde oder nicht. Das ist ehrlich gesagt ein Gewicht und ein Stellenwert, der nur Jesus zukommt. Gerhard Vosseler, unser zweiter Vorsitzender im Kirchengemeinderat, wurde hier am Eingang der Kirche wirklich schon böse angegangen, nur weil er sich an die Regeln gehalten hat und eine Maske getragen hat. Das war letztes Jahr im Herbst. Der ist jetzt heute nicht hier, aber er weiß, dass ich es im Beispiel nenne. Leute, sowas zerstört Gemeinde. Neulich habe ich einen Vortrag gehört von einem, der sagt, wir müssen jetzt uns ganz, ganz viel Zeit nehmen, um wieder aufeinander zuzugehen und einander zu verzeihen. Vergeben von Rechthaberei, vergeben von Intoleranz, vergeben von meinem, ich weiß es besser als du. Und das ist nicht nur bei der Impffrage so, sondern bei der Maskefrage, ich wurde im Gemeindehaus auch schon echt böse angegangen. Corona war ein richtiger Treiber, um uns zu trennen. Und es geht nicht. Es ist an der Zeit, dass wir wieder aufeinander zugehen und Versöhnung anstreben. Es ist an der Zeit, dass wir demütig werden. Ich möchte gerne eine Zeit des Vergebens einläuten. Und jetzt steht da unendlich oft. Es ist die Frage, wie bekommen wir das hin? Und jetzt geht Jesus mit uns einen Weg. Er erzählt ein Gleichnis. Erste Szene. Man kann das Reich Gottes mit einem König vergleichen, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Zu ihnen gehörte ein Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Aber er konnte diese Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder, seinen gesamten Besitz verkaufen lassen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zu bekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder, flehte ihn an, Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm seine Schulden. Ein Gleichnis. Der König steht in diesem Gleichnis für Gott. Dieser Verwalter mit seiner Millionenschuld, das bist du und das bin ich. Und jetzt steht da im Griechischen ein Betrag, das sind umgerechnet etwa 25 Millionen Euro. Eine unglaubliche Summe, die dieser Mann in den Sand gesetzt hat. Und die kann man jetzt nicht zurückbezahlen. Der König, verständlich, der pocht auf sein Recht. Weil der Mann nicht bezahlen kann, werden seine Frau, Kinder, Schuldsklaverei verkauft, alles wird einkassiert. Da bekommt der König wenigstens noch einen Bruchteil zurück. War damals so üblich. Was macht denn der Mann? Der fällt vor seinem König nieder und er bittet um was. Um was bittet er? Er bittet um Geduld. Ich will ja alles zurückbezahlen. Und jeder weiß genau, Menschen unmöglich. Und dann das Unerwartete. Dieser König, der gewährt nicht nur das, worum der Mann ihn bittet, sondern es noch viel, viel mehr. Er hat Mitleid. Wörtlich steht da, ihm zieht die Innereien zusammen, seine Eingeweide. Das geht ihm so zu Nieren und zu Herzen, das, wie dieser Mann dran ist jetzt. Und er lässt Gnade vor Recht ergehen. Er vergibt einfach so. Geh, ich erlasse deine Schuld, du bist frei. Wie der da wohl geguckt hat, welche Zentnerlast ihm von den Schultern gefallen ist. Unverdiente Gnade. Die Zukunft gerettet, die Familie gerettet. Tränen, Jubel, unendliche Dankbarkeit. So ist Gott. Und jetzt übertragen, das macht Gott mit dir und mit mir. Unendlich gnädig. Der Prophet Micha, der hat ein sehr eindrucksvolles Bild für Vergebung. Er sagt, Gott wirft unsere Sünden in die Tiefe des Meeres. Wer weiß, wo ist der tiefste Punkt auf unserer Erde? Das ist der Marianengraben, da hinten bei Japan, Philippinen, Papua-Neuguinea, der Marianengraben, circa 11 Kilometer tief. Stell dir vor, Gott nimmt deinen Müll, deine Sünde, deine Schuld und wirft ihn dort runter. Ist weg, oder? Das ist weg. Die Schuld geht unter, du siehst sie nicht mehr, Gott sieht sie nicht mehr. Weg ist weg. Aber wie wir so sind, ist sie denn wirklich weg? Das ist unser Problem. Wir zerren das alte Klump immer wieder nach oben. Eigentlich ist die Schuld längst schon weg, aber wir denken immer noch dran. Eigentlich müsste da dieses Schild stehen. Und das würde uns sehr viel helfen, wenn wir das beachten würden. Wenn Gott sagt, weg ist weg, dann ist es weg. Und ich muss mich da gar nicht mehr drum kümmern. Gott vergibt in seiner Großzügigkeit wirklich alles. Egal wie groß, egal wie klein deine Schuld ist. Nenn sie ihm und er vergibt. Einfach so, weil er dich liebt. Weil er so barmherzig ist. Sein Erbarmen kommt aus Herzen. So voller Mitleid. Ihm zieht die Eingeweide zusammen, wenn er dich sieht, wie du mit deiner Schuld abschleppst. Sag sie ihm und er wirft sie dort in die Tiefe des Meeres. Freu dich, Gott gewährt dir das immer und immer wieder. So einen großzügigen Gott haben wir. So, und jetzt geht's aber weiter. Jesus erzählt, kaum war der Mann frei, ging er zu einem Mitarbeiter, der ihm einen kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn und schrie, bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel dieser Arbeiter vor ihm nieder und bettelte, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nicht warten und ließ ihn ins Gefängnis bringen, bis er alles bezahlt hätte. Was passiert da? Der gerade beschenkt wurde, ist kein bisschen barmherzig, sondern er ist hartherzig. Der Mann hat nichts gelernt von der Großzügigkeit seines Königs. Und hier geht es ja nur um einen kleinen Betrag, vielleicht den Tageslohn. Dennoch flippt der Verwalter aus und wird sogar handgreiflich. Er pocht auf sein Recht. Jetzt bezahlst du oder ab ins Gefängnis. Wie wenn der andere dort irgendwie an Geld kommen könnte. Ist im Prinzip dieselbe Geschichte, nur mit vertauschten Rollen und einem komplett anderen Ausgang. Und jetzt die letzte Szene. Als nun die anderen sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört und berichteten es dem König. Der König ließ den Mann, dem er die Schulden erlassen hatte, zu sich kommen und sagte: Was bist du doch für ein hartherziger Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich drum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit deinem Mitarbeiter Erbarmen haben können, so wie ich mit dir? Zornig übergab er ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Es gibt Augenzeugen, gehen zum König, aber nicht um zu petzen, sondern weil sie spüren, da stimmt was nicht. Der König ist schockiert. Zitiert ihn nochmal vor sich: Ich war so großzügig, so barmherzig und du so hartherzig. Nichts hast du gelernt. Und deswegen so einen kleinen Betrag. Was hab ich dir nicht alles vergeben? Okay, also dann ziehe ich meine Gnade auch wieder zurück. Und der letzte Satz, mit dem Jesus sein Gleichnis abschließt: Auf die gleiche Weise wird mein Vater im Himmel euch behandeln, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder zu vergeben. Was will Jesus bei uns erreichen? Lern von deinem König. Sei barmherzig wie Gott. Er lädt dir vor, er lebt Vergebung vor, jetzt mach du es ihm nach. Und wir müssen uns immer wieder klar machen, was hat denn Gott seine Vergebung, seine Barmherzigkeit gekostet? Seinen eigenen Sohn. Wir haben ihn zutiefst verletzt mit unserer Art, mit unserer Rechthaberei, mit unserem Dickkopf, Gemeindespaltung, Egoismus, mit dem, was wir denken, tun und sagen. Und er vergibt trotzdem. Er nimmt unsere Schuld und wirft sie in die Tiefe des Meeres. Maßstab in Sachen Vergebung ist immer, und deswegen habe ich es extra aufgeschrieben, weil das jetzt wichtig ist, Gottes Umgang mit meiner riesengroßen Schuld. Ich bin der mit der Riesenschuld und Gott vergibt mir trotzdem. Nicht Maßstab ist die Größe des Unrechts, das mir angetan wurde. Mein angekratzter Scholz oder meine verletzten Gefühle oder sonst was. Maßstab ist Gott und nicht das, was mir angetan wurde. Und da stellt sich mir die Frage: Ja Mensch, wie funktioniert Gemeinde? Ein Vergleich: Diese Kreise, das sind wir. Jeder Kreis steht für einen von uns. Unsere gemeinsame Mitte ist Jesus Christus. Jeder hat seine Beziehung zu ihm. Aber weil wir die gemeinsame Mitte haben, sind wir auch miteinander, untereinander verbunden. Wir sind Gemeinde. Jetzt nehme ich mal an, der eine bin ich, der andere bist du und wir zwei haben Streit. Wie geht unser Weg zueinander? Immer über Jesus, nicht anders. Er lebt vor, wir leben nach. Er ist der Maßstab und nicht ich mit meinen verletzten Gefühlen. Nur so funktioniert Gemeinde. Er lebt Vergebung vor und ich lasse mich von ihm inspirieren. Es gibt eine Redewendung, kennt jeder, ist aber absolut Gift. Wie du mir, so ich dir. Ich streiche es gleich wieder durch, weil das geht überhaupt nicht bei uns. So zerstören wir Gemeinde. Bei uns muss es heißen, wie Gott mir, so ich dir. Unser Weg geht immer über Jesus und nie direkt. Und jetzt ist das Spannende, was Jesus mit seinem Gleichnis sagt: Gott behandelt mich genauso, wie ich dich behandle. Wenn ich lebe, wie du mir, so ich dir. Dann sagt Gott: Du wolltest nicht auf mich hören, also wie du ihm, so ich jetzt dir. Wenn ich meinem Bruder Gleiches mit Gleichem zurückzahle, vergilt auch Gott mir Gleiches mit Gleichem. Gott koppelt seine Vergebung an meine. Boah! Wer angesichts der Vergebungsbereitschaft Gottes nicht auch vergeben lernt, hat Gottes Gnade verscherzt. Das ist sehr, sehr hart. Und die Frage: Warum ist Gott denn so hart? Warum bindet er sein Verhalten an mein Verhalten? Drei kurze Antworten. Die erste: Gemeinde funktioniert nicht anders. Du zerstörst seine Gemeinde, wenn du auf dein Recht pochst und deine verletzten Gefühle als Maßstab nimmst. Wenn du nicht vergibst, wie er vergibt, machst du alles kaputt und das lässt Gott nicht zu. Das Zweite, wir sollen mit unserem Verhalten den widerspiegeln, der unsere gemeinsame Mitte ist. Andere sollen an dem, wie wir miteinander umgehen, Lust bekommen, auch zu dieser Mitte, zu Jesus zu gehören, zu unserer Gemeinde. Es passiert aber nicht, wenn wir à la Romy und Julia im Krieg liegen, nicht miteinander reden und uns nicht verzeihen. Attraktiv für andere sind wir, wenn wir nachleben, was Gott vorlebt. Und die dritte Antwort, es geht nicht um deine Gefühle, die dürfen nicht im Vordergrund stehen, sondern es geht um Jesus, um Gott und das, was er vorlebt. Es geht um die erfahrene Gottesliebe. Stell dir immer wieder diesen König vor, der grenzenlos vergibt, einen Millionenbetrag. Und das ist der zentrale Satz, Gefühle folgen dem Willen, nie umgekehrt. Das ist schwer und das braucht Übung. Nicht verletzte Gefühle zum Maßstab machen, sondern Gott zum Maßstab machen. Aber die Bibel, die ist da ganz eindeutig. Die Fortsetzung vom Vater Unser. Da greift Jesus, muss man sich vorstellen, aus allen 6 Bitten greift er die eine raus und verdeutlicht es nochmal. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergeben wollt, dann wird euch Gott eure Schuld auch nicht vergeben. Oder Jahreslosung letztes Jahr, seid so barmherzig wie euer Vater im Himmel. Und in der Bergpredigt redet Jesus von der Feindesliebe. Hier muss ich ein Bild zeigen, das habe ich schon ganz, ganz oft gezeigt. Eins meiner Lieblingsbilder und ich werde es immer wieder zeigen. Der römische Brunnen, ganz oben kommt Wasser raus. Er füllt die oberste Schale und die wird voller, 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 bis sie überläuft. Dann wird die mittlere Schale gefüllt, sie wird voller, 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 bis sie überläuft. Und so auch bei der untersten. So eine Schale, das bist du. Ein Bild dafür, ich muss zuerst selber gefüllt werden. Gott muss mich erst füllen mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit. Ich bekomme Vergebung alleine nicht hin. Und wenn er mich füllt, werde ich bereit, auch barmherzig zu sein. Nach und nach lerne ich, weiter zu schenken, was mir geschenkt ist. Auch an meinen größten Feind. Auch an den, dem es so weh getan hat. Darum ist das allererste in Sachen Vergebung Audienz beim Vater, Audienz beim König, zu hören, ich vergebe dir. Such seine Nähe, lies in der Bibel, lerne ihn immer besser kennen, halt ihm deine Wunden hin. Und dann irgendwann, aber wirklich erst irgendwann, geh auf den zu, der dich verletzt hat. Das ist schwer, keine Frage, aber mit Gottes Hilfe machbar. Ich habe mir überlegt, 4 praktische Schritte, wie lerne ich vergeben? Das erste, gesteh dir selber ein, dass du verletzt bist. Und da tun wir Christen uns schwer damit, weil wir wollen alle heile Welt. Aber die gibt's nicht. Wir sind noch nicht im Himmel. Eingestehen, auch hier bei uns in der Gemeinde gibt's Streit, gibt's Unversöhnlichkeit, gibt's, dass wir einander verletzen. Intoleranz, Hass, Vorwürfe. Eingestehen, was ich verdränge, kann ich nicht vergeben. Was ich ignoriere, das heilt auch nicht. Es schwelt unterirdisch und irgendwann explodiert der Vulkan. Das Zweite, segne. Wenn du erinnerst an die oder den und du merkst, da kommt Wut, da kommt Zorn, Rachegelüste, dann segne die Person. Wünsche nichts Böses, sondern Gutes. Und es wird dich verändern. Schwer, auch mit Gottes Hilfe machbar. Das Dritte, nicht Wunden lecken und in Selbstmitleid zerfließen, sondern Hilfe holen. Ich lese in der Bibel, vergib, ich krieg's aber nicht hin. Dann bleib nicht allein damit, es gibt extra Leute, die haben sich spezialisiert auf Wunden. Die helfen, dass du deine Wunden anschauen kannst, die reden mit dir, was ist denn passiert. Das kann je nach Schwere der Verletzung eine gute Freundin oder ein Freund sein. Es kann ein Seelsorger sein, bis hin zum professionellen Therapeuten. Und erst ganz am Schluss des Heilungsprozesses steht, dass du zu dem hingehst, der dich verletzt hat. Und das muss immer das Ziel sein. Auch bei meinem ärgsten Feind. Das kann unglaublich schwer sein. Aber wie wir eben gehört haben, die Gefühle folgen dem Willen. Nicht umgekehrt. Es ist falsch, wenn ich sage, ich kann nicht vergeben. Wenn, dann müssen wir ehrlich sein und sagen, ich will nicht vergeben. Mach dir klar, wer schleppt denn? Das bist du immer selber. Der andere, der dir so wehgetan hat, der weiß vielleicht gar nicht, dass er dir wehgetan hat. Auf diesem T-Shirt habe ich gefunden, da steht, bester Gefängniswächter der Welt. Genau das machen wir. Wir sperren den anderen in mein Gefängnis des Zorns und des Hasses. Aber ich muss immer vor der Tür sitzen und aufpassen, dass der nicht abhaut. Ich habe nie Pause, ich habe nie frei. Aber was Gott möchte, der möchte dich nicht nur heilen, der möchte dich frei machen von Fesseln, von Gefängnis. Sein großes Ziel, dass du deinem ärgsten Feind vergibst. Schau dir mal diese Karte an. Wenn du jemanden vergibst, machst du hauptsächlich dir ein Geschenk und nicht ihm. Zum Schluss, wer nicht vergeben will, zahlt einen hohen Preis. Mitmenschlich, Beziehungen bleiben zerstört. Wir führen Krieg. Und am Ende bin es mitunter ich, der einsam ist. Körperlich, wir kennen den Satz, du nervst. Wessen Nerven leiden denn? Das sind immer meine eigenen. Und geistlich, Gott nimmt seine Vergebung zurück, die er mir schon gewährt hat. Darum Gottes Ziel mit mir, dass ich das lerne, unendlich oft. Ich möchte jetzt ein bisschen Zeit geben, um nachzudenken. Und das sind ein paar Fragen als Impuls. Wie groß ist dein Jubel über den Gott, der dir vergeben hat? Wie könnte er größer werden, der Jubel? Wem hast du nicht vergeben? Und welche konkreten Schritte willst du tun? Und was geht dir durch den Kopf, wenn du über diesen Gott nachdenkst, der seine Vergebung an deine Vergebungsbereitschaft koppelt? Gott möchte, dass wir es lernen. Und er hilft uns dabei. Der Brunnen. Wenn du über die Fragen noch weiter nachdenken willst, die Predigt ist auch im Internet zu finden, dann spulst vor zu dieser Seite mit diesen Fragen.